begrüße alle, die jetzt über die Kameras zuschauen und dieses wichtige Thema mit uns heute Abend bedenken. Hoffnung statt Sinnlosigkeit. Wer will schon ein sinnloses Leben führen? Das kann ja niemand wirklich wollen. Das ist eine Frage, auf die man vielleicht schon eine Antwort gesucht hat, vielleicht nicht gefunden hat, vielleicht geglaubt, eine Hoffnung zu haben, und es hat sich doch als trügerisch erwiesen. Und wir sind zutiefst überzeugt, und deswegen veranstalten wir auch diese Themenreihe, dass Gott selbst uns eine Antwort geben kann auf die Frage, was ist der Sinn meines Lebens, damit wir Hoffnung finden und nicht sinnlos bleiben. Nun, eine Sache wird ja nur dann sinnvoll genutzt, wenn ich ihren Sinn begreife. Warum gibt es das? Wenn ich zum Beispiel in meiner Wohnung eine Kaffeemaschine stehen habe, dann entfaltet diese Maschine nur ihren Sinn, wenn ich damit Kaffee koche. Ich könnte auch versuchen, Kartoffelbrei damit zu machen. Es wäre wahrscheinlich weder ein kulinarischer Genuss, noch würde unsere Maschine das überleben. Eine Maschine hat ihren Zweck, und ich muss ihren Zweck kennen, und nur dann kann ich sie sinnvoll einsetzen und kann Gewinn haben, kann Genuss haben davon und vor allen Dingen Schaden vermeiden. Der Zweck also der Herstellung einer Maschine zum Beispiel definiert ihren Zweck, ihr Ziel, was ich damit mache. Und heute Abend ist es mir ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir verstehen, wozu hat Gott uns Leben gegeben? Was ist der Sinn, den Gott unserem Leben gibt? Welchen Sinn bekommt unser Leben dann, wenn Gott in unser Leben tritt? Und ich werde Sie heute Abend herausfordern, sich diesem Gott zu öffnen, der uns das Leben gab. Vorab, so sinnlos vielleicht auch das Leben für Sie erscheint, ich kann Ihnen ganz, ganz sicher sagen, Ihr Leben hat aus Gottes Perspektive einen Sinn. Ein Leben ohne Sinn dagegen lohnt sich nicht. Was soll ich Sinnvolles anfangen mit einem Leben, dessen Sinn und Zweck ich nicht kenne? Ich kann es nur irgendwie leben und vielleicht vergeuden. Ein Leben ist nicht besonders sinnvoll, wenn ich erst selbst einen Sinn definieren muss und nicht weiß, ob ich den richtigen Sinn getroffen habe. Leben ohne Sinn produziert deswegen Frustration, dauernde Frustration. Wir laufen uns müde, wenn wir nicht wissen, wofür wir auf dieser Erde sind. Wenn wir nicht wissen, wie unser Leben sinnvoll werden kann, weil wir vielleicht immer wieder die Frage stellen, habe ich das Eigentliche verpasst? Habe ich den Sinn des Lebens verpasst? Ist das alles, was das Leben zu bieten hat? Der bekannte Mathematiker, Physiker, Schriftsteller Blaise Pascal hat diesen sehr bekannten Satz einmal gesagt: Im Herzen eines jeden Menschen gibt es eine Leere, die nur Gott durch seinen Sohn Jesus Christus füllen kann. Leben ohne Sinn dagegen bringt uns auch keine Erfüllung. Wenn wir nicht verstehen, warum es mich gibt und wozu es mich gibt, wird unser Leben letztlich leer bleiben müssen. Wir müssten immer versuchen, die Lücke, die Leere in unseren Herzen mit irgendetwas zu füllen und merken doch, was immer ich unternehme, um mir selbst einen Lebenssinn zu geben, es greift zu kurz. Und letztlich würde ein Leben ohne Sinn unserem Leben sogar schaden. Denn wenn wir unser Leben nicht so leben, wie es eigentlich gedacht ist, besteht die Gefahr, dass wir unser Leben beschädigen, so wie eine Maschine, die wir nicht zweckmäßig einsetzen. Wir werden sie beschädigen, so auch unser Leben. Die Bibel spricht viel von dem Thema Sinn. Und ganz besonders hat das ein Mann getan, den die Bibel als den weisesten Menschen aller Zeiten beschreibt. Es war der König Salomo, Sohn des noch bekannteren Königs David. Er hatte alle Möglichkeiten gehabt, das Leben auszuprobieren und seinem Leben in Anführungszeichen Sinn zu verschaffen. Und er hat alle seine Überlegungen in ein kleines Buch geschrieben, das ein Teil der Bibel geworden ist. Die Bibel nennt es das Buch des Predigers. Und er beginnt seine Ergebnisse, die er in diesem Buch zusammengefasst hat, mit dem Satz: Es ist alles bedeutungslos und vergänglich und ohne Sinn. Man denkt, was, sowas steht in der Bibel? Warum soll ich die Bibel lesen, wenn die Bibel selber sagt, das Leben sei ohne Sinn? Nun, Salomo hat dieses Buch sehr bewusst aus dem Blickwinkel des Menschen geschrieben, der versucht, den Lebenssinn in sich selber oder in der Welt um uns herum zu finden, aber nicht bei dem lebendigen Gott. Er hatte kein Ergebnis gefunden. Das Leben war für ihn wie ein Dampf, der schnell vergeht. Und ich werde Ihnen jetzt ein paar Sätze vorlesen, die er geschrieben hat, auf seiner Suche nach Sinn. Er hat den Sinn zum Beispiel darin gesucht, das Leben einfach zu genießen. Und er hatte alle Möglichkeiten dazu, weil er unermesslich reich war. Er sagt zum Beispiel Folgendes, ich lese das aus dem Buch Prediger im Kapitel 2, ich sagte in meinem Herzen, wohlan, ich will wohl leben und gute Tage haben. Aber siehe, das war auch vergänglich. Ich sagte zum Lachen, du bist närrisch, und zur Freude, was bewirkst du? Da beschloss ich in meinem Herzen, meinen Leib mit Wein zu laben, doch so, dass mein Herz mich mit Weisheit leitete, und zu ergreifen, was Torheit ist, bis ich lernte, was für die Menschen gut zu tun wäre. Er sagt dann später weiter, ich sammelte mir auch Silber und Gold und von den Königen und Ländern einen Schatz. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Vergnügungen der Männer, Frauen und Nebenfrauen, allerlei Saitenspiel und wurde mächtiger als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Und von allem, was meine Augen sich wünschten, versagte ich ihnen nichts und verwehrte meinem Herzen keine Freude, sodass es fröhlich war von all meiner Mühe, denn das hielt ich für meinen Teil von all meiner Mühe. Das heißt, dieser Mann hat sich richtig ausgetobt. Neudeutsch würden wir sagen, der hat richtig Party gemacht, der hat Spaß haben wollen, der hat sich ausgetobt und eben nicht nachgedacht. Und wenn er es gehabt hätte, hätte er vielleicht mit Drogen experimentiert, um dieses Erlebnis noch zu steigern. Er lebte wild und hemmungslos und ohne große Grenzen. So wie manche heute am liebsten alles miterleben wollen. Tollen Urlaub, super Partys und Discos und Beziehungen. Und als Salomo das alles erlebt hatte, auf einem Niveau, wie es damals seinesgleichen suchte, sagte er, als ich aber alle meine Werke ansah, also alle meine Versuche, mich glücklich zu machen, auf diese Weise, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es bedeutungslos und wie ein Haschen nach Wind. Und ich hatte keinen Gewinn unter der Sonne. Er merkte, ein Leben in größtem Reichtum, mit nur Spaß, erfüllt kein Leben. Dann probierte er es auf eine andere Weise. Er versuchte, irgendetwas Sinnvolles zu schaffen, irgendwas zu erreichen auf dieser Welt. Er beschreibt das folgendermaßen. Ich tat große Dinge, ich baute Häuser, pflanzte Weinberge, ich machte mir Gärten und Parks und pflanzte allerlei fruchtbare Bäume hinein. Ich machte mir Teiche, um daraus den Wald der grünenden Bäume zu bewässern. Ich hatte Knechte und Mägde und auch im Haus geborenes Gesinde. Ich hatte einen größeren Besitz an Rindern und Schafen als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Das heißt, dieser Mann hat richtig was unternommen. Er hätte Schwabe sein können, richtig was geschafft. Und das macht ja auch Spaß. Ich meine, wenn man Geld hat ohne Ende und kann sich dann ein Haus planen und einen Park dazu anlegen mit Teichen und mit Tieren darin. Und das muss ja toll sein, wenn man das mal so kann. Ich bewundere manchmal Architekten oder auch Landschaftsarchitekten, was die so schaffen können mit ihrem Verstand und mit ihren Kenntnissen und ihren Händen. Das hat Salomo getan auf dem höchsten Niveau, das damals möglich war. So versuchen wir es vielleicht auch, weil wir sagen, so Party machen, so das bringt nichts, man muss etwas schaffen, das bleibt. Ein Wohlstand und vielleicht Karriere und Dinge, die mich selber bestätigen, worauf man stolz sein kann, dann auf seine Leistung. Und als er dann all diese Dinge angeschaut hatte, die er mit unglaublicher Weisheit und mit viel Geld geschaffen hatte, so dass er bewundert wurde in der ganzen Welt und es richtige Wallfahrten gab hin zu Salomo, um zu sehen, was der alles schaffen konnte. Da schaute dieser Mann das alles an und sagte, als ich meine Werke ansah, die meine Hände getan hatten und die Mühe, die ich gehabt hatte, da war es alles bedeutungslos und ein Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Also auch das erfüllte ihn nicht, weder das hemmungslose Partyleben noch das Schaffen großer Besitztümer. Und dann hat Salomo noch eine andere Lebensphase ausprobiert. Vielleicht dachte er, muss es anders sein. Vielleicht ist die Philosophie die Antwort, wenn ich mal einfach nachdenke und versuche zu begreifen, was das Leben ist. Er sagt das so, ich, der Prediger, war König über Israel in Jerusalem und richtete mein Herz darauf, alles zu suchen und umsichtig zu erforschen, was man unter dem Himmel tut. Ich sah alles Tun an, das unter der Sonne geschieht, und siehe, es war alles bedeutungslos und ein Haschen nach Wind. Ich sagte in meinem Herzen, sieh, ich bin herrlich geworden, habe mehr Weisheit als alle, die vor mir in Jerusalem sind, und ich richtete mein Herz darauf, Weisheit zu erkennen und Torheit und Unverstand, und merkte, auch das ist wie Haschen nach Wind. Alles Nachdenken, und er war ein brillanter Kopf, der philosophisch denken konnte, der verantwortungsvoll mit seinem Leben umgehen wollte und mit seinem Verstand das Leben erforschen wollte, der durch Macht und Einfluss, durch Wissen begreifen wollte, was bedeutet das Leben. So wie wir es vielleicht auch manchmal versuchen in unseren philosophischen Momenten, die wir vielleicht alle mal haben, und neue Theorien verfolgen oder eine andere Religion oder vielleicht in der Esoterik eine Antwort suchen oder in der Politik. Und nachdem er aber das alles nachgedacht hatte, musste er wieder sagen, ich merkte doch, dass es einem wie dem anderen geht. Es verdroß mich zu leben, denn ich empfand als übel, was unter der Sonne geschieht, dass alles bedeutungslos und Haschen nach Wind ist. Das war das Ergebnis des klügsten Mannes seiner Zeit, als er aus sich selbst, in sich selbst und in der Welt um ihn herum den Sinn des Lebens gesucht hatte. Die Dinge, die er gemacht hatte, waren nicht alle schlecht, die waren ja grundsätzlich gut. Aber weder die Philosophie, noch irgendein Bauwerk, noch irgendein Leben in großen Festen sind Inhalt und Ziel und Sinn unseres Lebens. Ein Leben ohne Sinn gereicht einem Kreisel. Wahrscheinlich haben wir alle schon mit Kreiseln gespielt und ich habe es auch meinen Enkeln schon beigebracht, wie man das so macht, dass man so einen Kreisel so andreht und dann gucken wir auf die Stoppuhr, welchen Kreisel kreist am längsten. Wir kennen das, die sind oben breit und unten spitz und dann drehen die sich auf der Spitze und das Geheimnis ist, die müssen sich drehen. Denn wenn ein Kreisel sich nicht mehr dreht, dann fällt er um. Ein Kreisel kommt auch nirgends hin, der unternimmt keine Reise, das sagt ja schon sein Name. Er kreist nur um sich selbst. Und so scheinen mir oft Menschen zu sein, die den Sinn ihres Lebens nicht wirklich gefunden haben. Sie drehen sich unablässig, sie nehmen sich auch keine Zeit zum Nachdenken, sind immer getrieben und mancher erträgt sogar die Stille nicht, in der er nachdenken könnte, über sein Leben. Aber ein Leben ohne klare Richtung ist schwer zu leben. Der Kreisel hat nur eine Bewegungsrichtung, um sich selbst. Und ich glaube, hier ist die große Krux unseres Lebens, dass wir immer in uns selbst und in dem Drehen um uns selbst den Sinn des Lebens suchen. Was aber sagt jetzt die Bibel? Wie kann ich in Hoffnungslosigkeit trotzdem Sinn finden? Ich habe heute Nachmittag eine Beerdigung gehalten von einem älteren Mann, der erst im fortgeschrittenen Alter, ich denke, er war schon Richtung 70 unterwegs, zu einer lebendigen Glaubensbeziehung zu Jesus Christus fand. Und ich sagte, dass er in diesem Alter drei wichtige Antworten fand auf die wichtigsten Fragen, die ein Mensch sich zu stellen hat. Und ich möchte Ihnen diese Fragen auch stellen. Und vielleicht haben Sie selber darüber schon nachgedacht. Und ich glaube, in der rechten Antwort auf diese Frage ist der Weg, um Sinn zu finden. Die erste Frage, die wir uns stellen sollten, ist: Woher komme ich? Es ist sehr interessant, dass obwohl moderne Wissenschaften uns scheinbar, ich bezweifle das in großen Teilen, scheinbar erklärt haben, woher das Leben kommt, dass Menschen sich doch immer wieder Gedanken machen, woher komme ich eigentlich? Es scheint den Menschen nicht zu befriedigen, aus irgendeiner Ursuppe sich emporentwickelt zu haben. Die Bibel sagt im Gegenteil, dass Sie und ich und jeder Mensch von Gott gewollt und von Gott geschaffen ist. Und dieser Fakt, von Gott gewollt, von Gott erdacht, von Gott geschaffen zu sein, gibt unserem Leben Würde, gibt unserem Leben Bedeutung, dass ich nicht das Produkt eines Zufalls bin, sondern gewollt und geschaffen bin. Unser Leben, Ihr Leben, mein Leben ist ein Geschenk Gottes. Gott schuf den Menschen zu seinem eigenen Bild. Er hat den Menschen großartig gemacht. Jeder, der sich mal etwas mit Medizin oder Psychologie beschäftigt hat, begreift, wie komplex und wie großartig der Mensch eigentlich ist. Mit diesem Leben sind wir aber auch verantwortlich vor unserem Schöpfer, der uns das Leben gegeben hat, denn er hat mich ja für einen Zweck geschaffen. Dazu gleich mehr. Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist diese Frage elementar: Woher komme ich? Warum gibt es mich? Und ich bin zutiefst überzeugt, ohne diese Antwort, ich bin gewollt, ich bin erdacht, ich bin geschaffen, ich bin kein Produkt des Zufalls, sondern ich bin, weil Gott mich will. Darin liegt eine sehr wesentliche Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und eine zweite Frage will Gott uns beantworten auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, und das ist die Frage: Wohin gehe ich? Wohin ist dieser Mann gegangen, den wir heute zu Grabe getragen haben? Wohin werden Sie eines Tages gehen oder ich, wenn unser Leben hier auf dieser Erde zu Ende ist? Ich möchte Ihnen sagen, Sie sind für Gottes Ewigkeit geschaffen. Sie sind nicht geschaffen für 50, 80 oder 100 Jahre auf dieser Erde, um dann von irgendwelchen Würmern zerfressen zu werden. Nein, Sie sind für Gottes Ewigkeit geschaffen, denn unser Leben ist mehr als unser Körper. Wenn unser Leben nur irdisch wäre, nur auf diese Welt bezogen, würden wir unserem Leben die Würde nehmen, die Bedeutung nehmen, den Sinn nehmen. Wir sind geschaffen nach Gottes Bild und Gott ist ewig. Und nur wenn wir unser Leben begreifen als ein Geschenk Gottes, das für die Ewigkeit gedacht ist, entfalten wir Lebenssinn. Von Gott eines Tages erwartet zu sein, ist für mich die großartigste Zukunftsperspektive, die ich mir vorstellen kann. Wahrscheinlich haben Sie alle schon den Namen Hiob gehört. Ein Mann, dessen Leben in der Bibel beschrieben wird, der durch sehr viel Leid ging und der sich deswegen mit dem Tod natürlich sehr intensiv auseinandergesetzt hat und in seinem Nachdenken über das Sterben, das er sehr nahe wähnte, sagte er: Eines Tages werde ich vor Gott erscheinen, aber er wird mir kein Fremder sein. Ich finde diesen Satz großartig. Er hatte eine Zukunftsperspektive und wusste, ich gehe nicht in irgendein fremdes Land, nicht in irgendetwas Unbestimmtes, nicht in ein tiefes schwarzes Loch, sondern ich werde erwartet. Das ist die zweite große Frage nach dem Sinn des Lebens, wohin gehe ich, zu wissen, dass Gott, der uns geschaffen hat, für sich geschaffen hat, uns bestimmt hat für seine Ewigkeit. Und zwischen diesem, woher komme ich und wohin gehe ich, ist unser Leben heute. Die Geburt liegt hinter uns, den Tod haben wir noch vor uns. Jetzt leben wir auf dieser Erde. Wofür leben wir? Ich möchte Ihnen sagen, was mein Lebensmotto ist, wofür ich lebe. Ich habe es für mich einmal so formuliert, mein Leben ist ein Dank für Golgatha. Golgatha ist der Ort, an dem Jesus Christus sich kreuzigen ließ, nicht weil böse Römer oder rachsüchtige Juden das wollten, sondern weil er die Konsequenzen, die Strafe für die Sünde der Menschen getragen hat, weil er den Tod auf sich nahm, den wir verdient haben. Und diesem Gott Antwort zu geben mit meinem Leben, ihm zu danken mit meinem Leben für seine Liebe zu mir, ist mein Lebenssinn. Der Apostel Johannes hat es einmal so geschrieben, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir leben auf dieser Erde und das ist Gottes Zielbestimmung für Sie. Wir leben auf dieser Erde für eine Beziehung der Liebe und des Vertrauens Gott gegenüber. Der Liebe, dass er uns zuerst geliebt hat. Maximal bewiesen am Kreuz von Golgatha, weil er uns berufen hat in ein Leben des Vertrauens, so wie es Jesus mal in der Bergpredigt gesagt hat, euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Es gibt dich, es gibt mich, um Jesus Christus zu kennen. Es ist ein Gebet von Jesus Christus in der Bibel aufgeschrieben und da sagt er, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, Gott, kennen und den du gesandt hast, deinen Sohn. Das ist der Lebenssinn. Und ich darf Ihnen sagen, es ist die größte Erfüllung, die größte Freude für mich, Jesus Christus zu kennen und ihn anhand der Bibel immer besser kennenzulernen. Seinen genialen Plan, seine Liebe, seinen Rat, seine Weisheit, sein Verständnis von dem Leben, das er ja geschaffen hat, damit mein Leben gelingt. Wer dagegen nur sich selber liebt oder sich selber lebt, wer nur sich sucht und nur sich vertraut, hat die Bestimmung des Lebens verpasst. Und ich ahne, dass viele Menschen in Sinnlosigkeit enden, weil sie sich selbst zum Lebenszentrum gemacht haben und alles von sich selber abhängig machen. Damit werden wir unser Leben verfehlen. Wir leben hier auf dieser Erde, um zu begreifen, woher komme ich und wohin gehe ich und wozu lebe ich auf dieser Welt? Und ein Leben, das auf diese wichtigen Fragen keine klare Antwort gefunden hat, ist ein Leben letztlich, das sich verfehlt hat. Es ist ein Leben ohne echten Sinn. Und vielleicht ist die Sinnlosigkeit, die Sie manchmal empfinden, gerade die Auswirkung davon, dass Sie sich von Gott diese Frage nie haben beantworten lassen. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wozu bin ich auf dieser Welt? Sinnvoll wird unser Leben dann, wenn wir es als Geschenk Gottes erkennen. Und wenn wir mit unserem Leben eine Antwort geben auf seine Liebe. Und es wäre unsere große Lebensschuld gegenüber Gott, wenn wir unser Leben auf andere Grundlagen aufbauen, mit dem Ziel, dieses Leben Gott zu entziehen und es selber in die Hand zu nehmen und selbst zu bestimmen und es selber an mein definiertes Ziel zu bringen. Die große Lebensschuld der Menschen ist nicht zuerst der Bankraub oder der Ehebruch oder gar der Mord, sondern die große Lebensschuld ist die, wenn wir unser Leben, das Gott uns gegeben hat, für anderes missbrauchen als für das, wozu Gott das Leben gemacht hat. Übrigens, der Begriff Sünde, der ja in der Bibel vorkommt, den die Menschen oft mit einem moralischen Fehltritt vergleichen, manchmal auch sehr bagatellisiert, dass das zweite Stückchen Kuchen eine Sünde sei. Sünde im Verständnis der Bibel ist was ganz anderes. Das Wort, das in der griechischen Sprache, in der das Neue Testament geschrieben ist, in der griechischen Sprache verwendet wurde für den Begriff Sünde, hieß im Alltag Zielverfehlung. Wir würden das heute gebrauchen, wenn wir diese Sprache sprechen dürfen, wenn bei einem Fußballspiel ein Spieler neben das Tor schießt, dann hat er das Ziel verfehlt. Und da gebrauchte man diesen Begriff, den wir in Deutsch Sünde nennen. Und schauen Sie, das ist die eigentliche Lebensschuld. Das ist die Sünde, wenn unser Leben seinen Sinn verfehlt, weil wir nicht Gottes Rat gehört haben, sondern weil wir glaubten, wir würden das Leben selber beherrschen. Wir könnten es gestalten. Die Zielverfehlung, die Sinnlosigkeit unseres Lebens kommt daher, dass wir selber den Lebenssinn definieren und den Inhalt bestimmen, wenn wir selbst uns eine Moral schaffen, die wir definieren, dem wir vor allen Dingen unserer eigenen Kraft und unseren Fähigkeiten vertrauen und Gott vielleicht eine Rolle in unserem Leben geben. Aber Gott will keine Rolle in unserem Leben, er ist, wenn wir dieses Bild gebrauchen wollen, er will der Regisseur sein, der unser Leben leitet und prägt. Noch einmal, das ist unsere große Lebensschuld gegenüber Gott und gegenüber uns selbst, dass wir ohne diesen Herrn leben, der unser Leben gemacht hat mit einem einzigartigen Sinn, weil wir unserer eigenen Weisheit und unserem eigenen Sinn folgen. Und vielleicht müssen wir manchmal an die Wand laufen und unser Leben als sinnlos empfinden, weil wir nicht gehört haben auf diesen Gott. Und deswegen möchte ich Sie einladen, Ihr Leben mit dem Sinn Gottes erfüllen zu lassen. Denn wenn unser Leben diesem Sinn folgt, den Gott unserem Leben gibt, dann werden wir unter anderem drei wunderbare Auswirkungen haben. Wenn unser Leben dem Sinn Gottes folgt, dann werden wir erstens Gottes Liebe erleben und beantworten lernen. Ich zitiere noch einmal Blaise Pascal. Im Herzen eines jeden Menschen gibt es eine Leere, die nur Gott durch seinen Sohn Jesus Christus füllen kann. Wir dürfen Gottes Liebe dort erleben, wo er uns unsere Schuld vergibt. Gerade die Schuld, dass wir unserem Leben den Sinn genommen haben, weil wir uns selbst zu den Herren unseres Lebens gemacht haben. Der Apostel Johannes sagt es einmal so: Jesus Christus ist das Sündopfer für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Gott zeigt uns unsere Schuld, unsere große Lebensschuld ihm und uns gegenüber, nicht um uns zu verurteilen, sondern um uns zur Umkehr zu bewegen. Er will uns gewissermaßen den Arm um die Schulter legen und sagen: Schau, du hast dich verirrt. Du hast mich aus dem Blick verloren. Du hast mich nicht gekannt. Du hast dich zum Zentrum des Lebens gemacht. Ich will dir helfen, umzukehren. Ich will dir deine Schuld vergeben und dir den Weg zeigen, der dein Leben wirklich mit Sinn erfüllen kann. Wenn unser Leben diesem wunderbaren Ziel folgt, werden wir Gottes Liebe erleben. Gott hört nicht auf, uns zu lieben. Er ruft uns mit so viel Geduld zur Umkehr. Leben ist ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk, für das wir aber auch Verantwortung tragen. Eines Tages werden wir dieses Leben vor ihm verantworten. Wir dürfen Antwort geben auf einen Gott, der uns liebt. Als unsere Tochter noch ein kleines Mädchen war, hat sie oft, wie viele kleine Kinder, sehr originelle Aussagen getroffen. Eines Morgens, ich lag noch im Bett, hüpfte sie zu mir ins Bett und überraschte mich früh morgens, ich war noch gar nicht richtig wach, mit der Frage: Papa, hast du mich lieb, weil ich lieb bin? Und ich sagte ihr: Nein, ich hab dich lieb, weil du mein Kind bist. Ich hab's zwar schon lieber, wenn du lieb bist, aber ich liebe dich auf jeden Fall, weil du mein Kind bist. Und schauen Sie, das ist Gottes Liebe, die viel größer ist als meiner Tochter gegenüber. Ein Gott, der mich liebt, wie ich bin, der mir aber auch zur Umkehr hilft. Wenn unser Leben dem Sinn Gottes folgt, woher komme ich, wohin gehe ich, wozu bin ich da, dann dürfen wir Jesus als Freund kennenlernen. Das hat Jesus einmal selber so gesagt im Johannesevangelium im Kapitel 15. Da sagt er es so: Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt. Gott will eine Beziehung der Freundschaft mit Menschen. Er will sich uns mitteilen, dass wir ihn verstehen. Und weil ich die Ewigkeit einmal mit ihm verbringen darf, darf ich heute schon in einer engen, vertrauensvollen Beziehung zu ihm leben. Darf ihn kennenlernen, wie er ist. Darf ihn kennenlernen, indem ich die Bibel lese und bete, ihn bitte: Lass mich verstehen, wer du bist. Bei ihm ist immer eine offene Tür. Er hat gesagt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Er ist ein Gott, der uns versteht. Jesus wurde Mensch. Er versteht uns in den großen und kleinen Fragen unseres Lebens und nimmt Anteil an unserem Leben. Es ist ihm nicht egal, wie es ihnen geht, selbst dann, wenn sie die Not ihres Lebens ganz alleine selbst verschuldet hätten. Wir sind ihm nicht egal. Er will, dass wir ihn kennen. Und bei ihm ist eine offene Tür. Und wenn unser Leben diesem Sinn Gottes folgt: Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wozu lebe ich auf dieser Erde? Dann dürfen wir als Erwartete über den Himmel nachdenken, über die ewige Zukunft. Wir werden eines Tages alle vor Gott stehen, ob wir wollen oder nicht. Ob wir an ihn geglaubt haben oder nicht, ob wir ihn ernst nahmen oder ob wir ihn verachtet haben. Wir werden vor ihm stehen und er wird unser Leben beurteilen nach seinen Maßstäben. Wir werden ihn dann nicht beeindrucken können mit unseren großen Taten, die wir jedenfalls für groß hielten. Nicht einmal mit den frömmsten Werken können wir ihn beeindrucken. Das Einzige, wissen Sie, was Gott beeindruckt, wenn wir eines Tages vor ihm stehen, ist, dass wir ihm sagen: Ich kann nicht gut genug werden für deinen Himmel. Aber dein Sohn Jesus Christus starb am Kreuz für meine Schuld, damit ich Vergebung finde und versöhnt werden kann mit dir. Vergebung finde auch dafür, dass ich mein Leben in den Sand gesetzt habe und es mit Sinnlosigkeit erfüllt habe. Denn Jesus hat gesagt: Jeder, der sich zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Wir dürfen als Erwartete in den Himmel gehen. Ich musste mich neulich mal testen lassen, Sie wissen schon wegen was, ja, aller Weltsthema, und hatte mich angemeldet über so ein Online-Portal und bin dann hin, so ganz neugierig, wo das ist und wie das jetzt abläuft, und dann hat der Mann mich schon mit Namen begrüßt. Und ich habe mich gefragt: Woher kennt er mich? Er kannte mich nicht, aber er hatte meine Anmeldung gesehen in seinem System, und weil ich genau auf die Minute pünktlich kam, hat er gesehen, das muss der Herr Happle sein. Es hat mir gut getan, erwartet zu werden. Das war ja nur eine Bagatellsache, aber im Himmel erwartet zu sein von einem Gott, der sich auf mich freut, spätestens das würde die Sinnlosigkeit aus meinem Leben vertrauen. Ich möchte Ihnen zum Schluss noch 2, 3 Sätze vorlesen, die im Alten Testament stehen, von denen manche Menschen den falschen Eindruck haben, da wäre Gott so streng und so strafend. Hören Sie mal, was da einer geschrieben hat, 700 Jahre, bevor Jesus Christus auf der Erde war. Denn ich allein weiß, sagt Gott, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr. Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Schauen Sie, das ist, was ich Ihnen zum Abschluss sagen will. Da ist ein Gott, der auf Sie wartet, auch mit so viel Sinnlosigkeit, mit so viel Not in Ihrem Leben, vielleicht mit viel Schaden, den andere oder Sie selbst Ihrem Leben zugefügt haben, mit aller Verirrung, auf all den Suchen nach erfülltem Leben. Hier ist ein Gott, der uns Hoffnung gibt, statt Sinnlosigkeit. Ein Gott, der sagt, ich habe Zukunft und Hoffnung für dich bereit und mein Wort gilt. Und wenn du mich suchst, dann werde ich mich finden lassen. Das verspreche ich, der Herr. Und ich habe Gott schon oft auf die Probe gestellt in Bezug auf seine Versprechen und immer wieder gesehen, dass Gott existiert und seine Versprechen erfüllt. Probieren Sie es aus. Kommen Sie zu diesem Herrn mit all Ihrer Not. Sagen Sie ihm so, wie es Ihnen im Herzen ist. Wir müssen Gott keine salbungsvollen Worte bringen. Wir müssen keine perfekten Formulierungen haben. Er kennt unsere Herzen. So wie eine Mutter ihr Kind versteht, wenn es noch keiner verstehen kann, so versteht Gott sie auch in all ihrer Not. Er will nur eines, dass wir wahr werden vor ihm und kommen, wie wir sind und uns ihm anvertrauen und uns von ihm etwas sagen, von ihm an die Hand nehmen lassen, damit in unserem Leben Hoffnung statt Sinnlosigkeit einzieht. Sie werden jetzt gleich am Bildschirm eine E-Mail-Adresse eingeblendet sehen. Die haben wir eingerichtet, damit Sie uns schreiben können. Uns schreiben können, wenn Sie gerne mit mir oder mit einem anderen Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin gerne sprechen wollen. Es sind Männer und Frauen hier, die Ihnen gerne zur Verfügung stehen, wenn Sie Fragen haben zu diesem Thema oder andere Fragen an Gott. Wir sind gerne bereit, mit Ihnen zu sprechen, mit Ihnen zu beten, Ihnen zu helfen, mit diesem Gott in Verbindung zu kommen. Wir wollen Sie nicht zu Mitgliedern unserer Gemeinde machen, sondern wir wollen Sie in Verbindung bringen mit diesem Gott, der Ihnen Hoffnung statt Sinnlosigkeit geben will. Ich lade Sie ein, schreiben Sie uns doch. Wir werden ganz sicher antworten, so gut wie wir nur können. Wir können uns auch persönlich zu einem Gespräch verabreden, um Dinge auch persönlich zu besprechen. Sie sind herzlich willkommen. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch mal beten und Sie einladen, sich einfach da, wo Sie sind, mit mir vor Gott zu neigen. Vielleicht, um sich besser konzentrieren zu können, die Augen zu schließen, wie wir es gerne tun, um Gott etwas Wichtiges zu sagen. Lassen Sie uns noch beten. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du gekommen bist, dass wir Hoffnung statt Sinnlosigkeit finden können. Für dich gibt es keinen Menschen, der zu weit abgeirrt wäre. Für dich gibt es keinen Menschen, der zu sehr verstrickt ist im Elend, in seiner Schuld und ihren Folgen. Danke, dass es keinen Menschen gibt, den du zurückstößt, wenn er zu dir kommt. Herr, du achtest nicht darauf, dass Menschen dir was vorweisen können, sondern du achtest auf Menschen, die ehrlich kommen, weil sie begreifen, ich brauche die Hilfe, ich brauche die Vergebung, ich brauche die Orientierung, ich brauche die Befreiung und die Heilung, die Gott alleine mir schenken kann. Du hast gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Danke, dass du keine Bedingungen daran geknüpft hast, dass wir nicht vorher irgendetwas vorweisen müssen, erfüllen müssen, sondern wir dürfen kommen, wie wir sind. Du bist die Antwort. Und wir danken dir dafür, dass wir bei dir Hoffnung für unsere Sinnlosigkeit finden dürfen. Mach du den Zuhörern und Zuschauern Mut, wenn es gut wäre, sich zu öffnen, auch für ein persönliches Gespräch, um fragenlos zu werden und zu erfahren, wie du dich uns zuwendest. Danke, dass wir dir, unserem Gott, vertrauen dürfen. Amen. Wir werden Ihnen jetzt noch ein Lied einspielen, das Sie einladen will, diesem lebendigen Gott zu vertrauen. Hören Sie gut zu, auch bis zum Ende. Es, denke ich, fasst noch einmal gut zusammen, worum es uns heute Abend geht. Und wenn Sie wollen, morgen Abend wieder hier, wenn wir uns wieder Gedanken machen über Hoffnung, morgen Abend Hoffnung trotz Pandemie. Ich denke, ein zeitgemäßes Thema. Ich hoffe, Ihnen ein wenig Hilfreiches aus Gottes Wort sagen zu können. Gott segne Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend.
Noch ist Gottes Leben für uns Menschen da.